Mission Ruhestand, der Podcast für das Leben nach dem letzten Arbeitstag.
Hallo und guten Tag zusammen. Heute darf ich mit Eike Böhm sprechen und zwar über seinen wunderbaren Ruhestand. Ein Gespräch, wo ich glaube, zumindest das, was ich schon weiß, dass richtig rund und bunt wird und ein Bild von einem Ruhestand zeichnen wird, der, glaube ich, immer noch ein Stück weit außergewöhnlich ist. Und deshalb ist der Herr Böhm heute hier. Ich freue mich fürchterlich, Herr Böhm, von Ihnen zu hören, wie denn das in Ihrem Ruhestand aussieht und vor allen Dingen, wie Sie dahin gekommen sind, dass Sie heute so einen runden und bunten Ruhestand haben. Hallo, Herr Böhm.
Ja, hallo, Frau Klute. Schön, dass ich heute mit Ihnen reden darf.
Ja, dann freuen sich zwei und dann machen wir die Menschen, die heute zuhören, auch weiter glücklich. Ich fange mal an. Noch 62 Jahre sind Sie.
Richtig.
Richtig. Und bald werden es 63. Das kann ich auch schon verraten. Jetzt könnte man sagen, das ist ja noch nicht das klassische Alter für jemanden, der in den Ruhestand gegangen ist. Erste Frage. Nein, ich mache noch kurz weiter. Sie machen aber heute ganz aktiv. Wir haben eben noch mal drüber gesprochen. Sie sind Business Angel. Das heißt,
Ja.
Sie kümmern sich oder unterstützen Startups. Da können Sie gleich noch was zu erzählen. In zweiter Linie sind Sie politisch aktiv, was auch noch mal Zeit in Anspruch nimmt und Ihren Alltag bewegt. Und in dritter Linie machen Sie auch was für sich, was sehr schön ist. Da wird auch noch mal so eine Quelle der Kraft gespeist. Und unter anderem haben Sie einen Jagdschein gemacht und sind gerne in der Natur unterwegs mit Hege und Pflege des unseres wunderschönen Waldes. Und das ist eine Menge, finde ich, von Dingen, die dann, ohne dass ich sie jetzt erwähnt habe, natürlich auch noch laufen, wie Familie und das ganz normale Leben. Aber erste Idee oder erste Frage, wann sind Sie in den Ruhestand gegangen, Herr Böhm?
Ja, danke, Frau Blüte. Das ist eine Sache, die ich ja lange vorbereitet habe. Und ich bin ziemlich genau wenige Tage nach meinem 60. Geburtstag in Ruhestand gegangen, weil ich hatte mir schon mit Anfang 40 vorgenommen, mit 60 höre ich auf.
Und weil Sie es gerade so sagen, lange vorbereitet, wann haben Sie angefangen zu sagen, ich bereite mich auf den Ruhestand vor? Wann war das?
Ja, das war mit Anfang 40, wie ich sagte, weil mein damaliger Arbeitgeber hat ein Programm aufgelegt, das hieß 60 plus. Und da konnte man unterschreiben, dass man bereit ist, mit 60 zu gehen, was für mich ja noch 18 oder 17 Jahre in der Zukunft war. Und das fand ich ein sehr spannendes Thema, weil es mich eigentlich angereizt hat, darüber nachzudenken, was kann und muss ich eigentlich tun, damit ich wirklich mit 60 in Ruhestand gehen kann. Und das hatte ich dann mit meiner Frau besprochen. Was hältst du davon? Und sie sagte spontan, super Idee. Und dann war ich wohl einer der Ersten, wie mir dann später gesagt wurde, in diesem Konzern, der eben diese 60-Plus-Vereinbarung unterschrieben hat. Und genauso ist es dann auch gekommen. Zwar ganz anders,
Ja.
komme ich gleich nachher noch dazu, aber zumindest die 60, die waren gehalten.
Gesetzt. Und also ich stelle mir das gerade so vor, waren Sie mit einer der Jüngsten, die mit Anfang 40 gesagt haben, hier, ich bin dabei und mache mir jetzt ab jetzt mal irgendwie Gedanken auch über meinen Ruhestand? Weil das sind halt 18 bis 17, 17 bis 18 Jahre, was Sie gerade so gesagt haben.
Ja, und zwar geht es auch zurück auf sozusagen, als ich junger Erwachsener war. Da hatten wir, meine Eltern, einen ehemaligen Vorstand von einer deutschen Aktiengesellschaft immer so eingeladen. Der war damals schon etwa 70 und der hat uns, vielleicht damals so 20-Jährigen, gesagt, ihr müsst eins aufpassen, ihr müsst euren Ruhestand vorbereiten, was man einem 20-Jährigen natürlich irgendwie nicht so sagen kann. Aber er hat nämlich Folgendes erzählt, er hat gesagt, als ich 60 war, haben mich alle gefeiert. Ich war der größte Held, toller Vorstand, habe Werke aufgebaut. Als ich 65 war, hat man mich mit Riesenfeier verabschiedet. Als ich 66 war, hat man mich noch zur Weihnachtsfeier eingeladen und heute haben mich alle vergessen. Und deshalb muss man eben anfangen, sich früh genug vorzubereiten, was macht man nach seinem Berufsleben. Und dieser Seniore, ältere Herr aus meiner Sicht ist mir heute noch im Gedächtnis. Ich weiß auch sogar noch seinen Namen. Und damit war für mich eigentlich klar, es gibt eben nicht nur das Berufsleben, was man ja natürlich vor sich hat. Aber letztendlich, wenn wir heute Statistiken sehen, ist das Berufsleben ein Drittel vom Leben. Die ersten 30 Jahre oder 25 wächst man auf, studiert, dann arbeitet man, was weiß ich, von 30 bis 60 oder auch von mir aus 35 Jahre. Und dann kommt aber nochmal 30 Jahre, wenn man die Durchschnittsalter heute anguckt. 90 zu werden ist kein Thema. Und es ist fast schon fahrlässig, finde ich persönlich, wenn man sich auf dieses letzte Drittel seines Lebens nicht mindestens so gut vorbereitet wie auf das mittlere Drittel, also das Berufsleben mit Studium, mit Karrieremöglichkeiten ausloten und so weiter.
Ja, ist was dran. Ich finde die 17 Jahre nur wirklich spektakulär. Ich glaube, da sind Sie auf meiner Highscore-Liste derjenige, der es gesagt hat, also die längste Vorbereitungszeit zu sagen, ich habe das im Blick und gucke da mit rein. Sehr schön. Das ist, jetzt muss man vielleicht auch mal sagen, Sie haben oder wenn Sie unseren Zuhörern mal kurz noch schildern wollen, was denn so Ihre letzten wichtigen beruflichen Stationen gewesen sind, weil Sie haben ja auch viel gearbeitet und in sehr verantwortungsvoller Position.
Ja, Frau Klute, das ist richtig, aber ich hatte eigentlich, wenn man so will, mehrere erste Arbeitsleben. Und ich habe die Erfahrung, einen Job zu verlassen, der einem wichtig war, der einem Bedeutung gegeben hat, der auch Geld gebracht hat, die habe ich mehrfach gemacht. Und meine Stationen waren ja die, ich war in einem großen süddeutschen Automobilkonzern. Also das war damals die Daimler-Benz AG, hieß sie damals noch. Und die haben damals begonnen, Smart zu gründen. Also Smart, dieses kleine Smart-Auto. Und es war tatsächlich so eine Start-up-ähnliche Logik. Und als wir dort dann hingingen, die da angefangen haben, hatte man auch keine Rückkehrgarantie oder so, sondern man ist wirklich rausgegangen aus dem und hat was komplett Neues aufgebaut. Und da bin ich dann nach 4 Jahren raus und habe einen abrupten Wechsel gemacht in die Lkw-Welt von zwar auch dann Daimler, aber die Lkw-Welt war immer anders als die Pkw-Welt und bin in dieser Welt dann gekommen bis zum Vorstandsmitglied des Tochterunternehmens Mitsubishi Fuso Truck and Bus in Japan. Ich habe dann mit meiner Familie 4 Jahre dort gelebt und als ich diesen Job dort verließ, war das im Grunde auch wie ein, ja, Ausscheiden aus dem Berufsleben, weil ich hatte dort Bedeutung, ich hatte natürlich auch alle Insignien der Macht und des Wohlstandes, ich hatte einen Fahrer mit einer S-Klasse und weißen Handschuhen und all sowas. Und dann war ich wieder zurück in Deutschland und alles war weg und ich hatte andere Aufgaben. Und dann habe ich eben auch den Konzern dann verlassen und habe dann die letzten 7 Jahre auch als Vorstand in einem MDAX-Konzern gearbeitet, dann wiederum mit ja, großem Gehalt und Privilegien und so weiter und einer gewissen Bedeutung. Und dann bin ich auch dort ausgestiegen. Also ich will damit sagen, ich habe eigentlich das Gefühl, ich verlasse ein mir Bedeutung gebendes, wichtiges berufliches Umfeld. Das habe ich eigentlich dreimal explizit mitgemacht, bevor ich dann wirklich in den echten Ruhestand gegangen bin.
Ja, okay. War das dann auch noch das, also was Sie so mit, als Sie mit Anfang 40 gesagt haben, ich, da will ich hingucken, weil es mir wichtig ist, auch noch mal, was das bestätigt hat? Wo Sie gesagt haben, das ist einfach schon sowas wie ein Training, weil wenn das passiert, das wird mir mit 60 passieren, wenn ich rausgehe, das ist einfach ein gutes Trainingsfeld.
Ja, also absolut, Frau Klute, ich habe ja, viele Menschen erlebt, wenn man so ein Berufsleben macht, dann erlebt man natürlich viele, die dann auch in den Ruhestand gehen, die 10 Jahre älter sind als man selbst. Man ist viel auf Konferenzen gewesen, man hat viele Meetings gehabt, man hat mit Lieferanten gesprochen. Also ich habe wirklich sehr viele Leute erlebt und mir ist eben dabei aufgefallen, dass einige es irgendwie nicht klug gemacht haben. Die waren dann pensioniert, sozusagen zwangspensioniert, weil es eben Altersgrenzen gab in Konzernen oder weil sie einfach das gesetzliche Alter erreicht haben. Und die sind dann so, ja, fast verloren durch die Welt gezogen und haben immer noch versucht, ja, an ihre alten glorreichen Zeiten anzuknüpfen. Und wenn man sie mal wieder getroffen hat, dann dauerte es keine 10 Minuten, bis sie von den für sie guten alten Zeiten gesprochen haben und was man damals alles Tolles gemacht hat. Und das war für mich schlicht abschreckend, wo ich gesagt habe, so wird es dir, Eike, nicht gehen. Ich will nicht, wenn ich mal im Ruhestand bin, nur von guten alten Zeiten oder großen Heldentaten berichten. Ich nenne das immer so War-Stories zu erzählen, was man alles Tolles gemacht hat. Und das war für mich eigentlich das Training im Sinne, ich beobachte andere sehr genau.
Okay. Das heißt, Sie sind dann ja, wenn ich das so richtig höre, auch ein bisschen ein bunter Vogel gewesen in den, ich sag mal, vergleichbaren Positionen bei den Menschen, die Sie kennengelernt haben. Das macht da nicht jeder. Also auch meine
Nein.
Erfahrung würde das widerspiegeln. Das ist eher eine rhetorische Frage, die ich Sie trotzdem bitte zu beantworten.
Ja, klar, sehr, sehr, sehr gerne. Also ich meine, es ist richtig, dass ich einen vielleicht eher ungewöhnlichen Lebenslauf habe. Also ich habe ich vorher nicht erzählt, aber angefangen, ganz angefangen als junger Mann habe ich eigentlich als Journalist für ein Fachmagazin, dann eben Daimler-Benz AG, Forschung, PKW, dann raus zu diesem Smart, zu diesem Startup, was ja mit der Schweizer Uhrenindustrie damals auch aufgebaut wurde, dann in die LKW-Welt und dann zurück, naja, zu einem deutschen MDAX-Konzern, dann gleichzeitig eben auch ein bisschen engagiert in Startups, was Sie vorher schon dankenswerterweise erwähnt haben. Und das ist sehr, ja, will ich sagen, ohne Wertung und ohne irgendwie das jetzt gut oder schlecht zu sehen, das war schon sehr abwechslungsreich. Und ich war ja immer neugierig auf neue Dinge. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass man, wenn man eben sich auf das Ende einer Tätigkeit vorbereitet, dass man seine Neugierde entwickelt. Dass man sagt, was ist denn da draußen noch Spannendes für mich drin? Interessante Sachen, die einfach ja meinen Geist fordern, vielleicht auch so mein Energielevel irgendwie erhöhen. Und das, glaube ich, ist sehr wichtig. Also Neugierde, und die hatte ich immer und habe die eigentlich bis heute.
Und es ist ja so, dass Sie einfach sehr aktiv waren in der Vor-, also mit dem Blick 60 und dann. Und dann haben Sie, für mich ist das so ein Bild, Sie haben sich einen roten Teppich ausgerollt, damit der Sprung von 59 auf 60 oder von der aktiven Zeit in die inaktive Zeit, ich weiß gar nicht, wie man diese Zeit nennen kann. Ich habe immer noch kein griffiges Bild davon. Rente ist es nicht, Ruhestand ist es auch nicht. Um zu sagen, ich kann dann genau mein glückliches Leben weiterführen und das wird sich anders entwickeln. Und das ist ja etwas, was viele Menschen ihnen leider nicht gleich tun. Also es gibt also Statistiken, dass das nur jeder Zweite tut. Dann gibt es Statistiken, andere finden raus, dass das ach nur 20% irgendwie tun oder noch weniger. Also Fakt ist, nicht viele Menschen bereiten sich auf diese nachberufliche Zeit vor.
Ja, das ist so.
Haben Sie eine Idee, warum das so ist?
Naja, also ich glaube, es vielleicht zwei, drei Gründe dafür gibt. Ich weiß es nicht, ich bin auch kein Soziologe oder Psychologe, aber ich glaube, zwei, drei Sachen sind es. Das eine ist, dass in dieser ganzen Diskussion Ruhestand, in der Werbung, in Gesprächen, die ich ja auch teilweise kenne, es erstmal oder hauptsächlich um finanzielle Aspekte geht. Wie viel Geld brauche ich denn? Wann kann ich denn aufhören und so weiter? Also das ist eine verengte Sicht auf den Ruhestand. Und dann sagen die, ja, ich habe jetzt so und so viel, jetzt kann ich gehen. So. Das Zweite ist ja auch, dass in unserer Gesellschaft sozusagen, und als ich dann ging, das kleine Einschub hier, habe ich aus der Pressemeldung, als ich bei dem MDAX-Konzern ausschied, dass Wort wohlverdient gestrichen, weil in der Pressemeldung dann hieß es bla 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 und Professor Dr. Eike Böhm geht in den wohlverdienten Ruhestand. Aber sagt, streich das, weil ich habe den erstens nicht wohlverdient und zweitens, was soll das? Also man hört halt auf zu arbeiten, geht in den Ruhestand, weil, und warum mache ich diesen Einschub? In unserer Gesellschaft eben sehr stark darauf fokussiert ist, dass das wahre Leben nicht in der Arbeit liegt, sondern im Urlaub, im Erleben, im Ruhestand, dann kann man das Leben genießen. All diese Sie auch wahrscheinlich kennen aus Werbung und aus irgendwelchen so Gesprächen. Und das ist der zweite große Fehler, dass man eben sich wahrscheinlich darauf fokussiert und sagt, ja, wenn ich nicht mehr arbeiten muss, allein dieses Wort, was Leute oft sagen, die sagen, ja, am Montag muss ich wieder arbeiten oder der Urlaub nächste Woche muss ich wieder arbeiten. Nein, man darf arbeiten, sage ich dann immer. Aber anderes Thema, ich will nur sagen, dieses Bild im Kopf, dass man dann sein Leben genießt, Kreuzfahrten macht, Traveling and Dining und man reist um die Welt und so weiter. Und interessanterweise, Frau Klute, werde ich immer gefragt, oder wurde ich gefragt, nach meinem Ausschieden, oh, Eiki, are you traveling now? Also so dieses, reisen Sie durch die Welt? Dann sage ich, nö, also ich mache überhaupt gar keine Reisen. So, fast keine. Und das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist, glaube ich, dass die Menschen auch eine gewisse Angst haben vor diesem Thema, weil ja gerade bei Führungskräften erlebe ich das oder habe es massiv erlebt, ein erheblicher Teil der Definition des Selbstwertgefühls eben aus dem Beruf kommt. Also die sagen, ich bin Einkaufschef XY, ich bin Vorstand Z, ich bin, was weiß ich, Abteilungsleiter Y. Sich sozusagen mit dem Gedanken zu beschäftigen, dass sie diese Wichtigkeit gebende Funktion irgendwann nicht mehr haben, es fällt Leuten unglaublich schwer. Und sie, also nicht allen natürlich, aber einigen, die ich so kennengelernt habe. Und wenn dann Leute diese Funktion nicht mehr haben, dann versuchen sie eben nach wie vor wichtig zu sein und versuchen dann noch irgendwie als Berater und bla bla bla. Und ich bin ja, und ich war ganz toll und ich mache jetzt meine Consulting-Firma auf und so. Die meisten ja ohne jeden Erfolg. Aber das ist so, ich bin nach wie vor wichtig, ich weiß noch viel. Und ich glaube, das verengt ja den Blick drauf, was muss ich eigentlich tun, um in diesem Ruhestand oder ich sage es mal in der beruflichen Zeit eben auch ja was Sinnstiftendes und Gutes zu machen. Und ich spreche da gerne, ich habe das nicht selbst erfunden, das Wort, also das muss ich auch klar sagen, das stammt nicht von mir, aber dass man eben nach der beruflichen Karriere dann seine Erfüllungskarriere starten kann, eine Erfüllungskarriere starten kann. Und das machen viele nicht, weil sie Angst haben vor diesem Bedeutungsverlust, wenn sie ihren beruflichen Posten, ihre berufliche Funktion verlieren.
Ja, was bin ich noch ohne meinen Titel?
Genau. Und das ist ja ein, Frau Klute, das ist ja ein fast schon, ja, fast möchte ich sagen, fatales Ding, weil die meisten Führungskräfte, die sind groß geworden, die sind wichtig geworden, haben viel verdient, sind Bereichsleiter, Vorstände, was auch immer. Die neigen ja dazu, und das ist auch nicht verwerflich, das ist sicher menschlich, aber wie gesagt, ich bin kein Psychologe, dass die diese Anerkennung, dieses, ich habe tolle Karriere gemacht, ihre eigenen Fähigkeiten beziehen und da denken, also ich bin ganz toll und die Leute finden mich ganz toll und hofieren mich und so, weil ich so toll bin. Das ist aber meistens ein Denkfehler und es stimmt einfach nicht, sondern die Leute werden hofiert und gut bezahlt, weil eben unsichtbar, für sie unsichtbar, hinten an der Wand der Firmenname steht, die Firma X oder Firma Y. Und deshalb sind die wichtig, weil sie eben eine wichtige Funktion in einer Firma haben. Und wenn sie die nicht mehr haben, hat keiner mehr Interesse an ihnen. Und dann ist der Nachfolger, wird dann hofiert, weil der dann ja die wichtigen Entscheidungen treffen kann. Und das ist, ja, ich hatte vorher das Wort fast schon gesagt, fatal oder fast schon tragisch, weil man muss da eine extreme Selbstehrlichkeit haben und dann macht es einen ja auch frei, sich auf neue Themen zu fokussieren, die einen dann wirklich erfüllen und aus denen man dann wieder Kraft und Freude schöpfen kann.
Absolut. Und sich da auch quasi bewusst zu werden, was erfüllt mich denn? Also bei Ihnen würde ich jetzt sagen, Sie haben früher viel mit Menschen zu tun gehabt, mit unterschiedlichen Alter, mit unterschiedlichen, also keine Ahnung, also dieses, dass sie bereichert wurden durch die Kontakte, das haben sie heute als Business Angel. Das nehmen sie mit und haben auf eine andere Ebene gehoben. Sie sind in der Politik aktiv, halten Reden, sind auf Diskussionsrunden unterwegs, auch in Kontakt. Sie werden angeregt. Und wenn das etwas genau das ist, was sie brauchen, zum glücklich zu sein, und ganz vielen Leuten ist das einfach auch nicht bewusst. Also klar, da hängt viel an der Rolle. Und dann halt zu sagen, aber was macht es denn aus? Was ist denn wirklich so dieses, welche Bedürfnisse werden denn über die Arbeit gestillt? Und das haben ja nicht nur Vorstände, sondern auch andere, quasi ganz normale Arbeitnehmende, die sagen, und ganz viele Leute sagen ja auch gerne, und das ist vielleicht ein Stück weit der Unterschied in der, in einer gewissen, ja, bei Arbeitern hört man ja häufig, endlich im Ruhestand, endlich weg von dem Stress. Und dann kann ich, was Sie auch gerade sagten, endlich mal leben. Da mache ich mal ein Fragezeichen dran. Und irgendwann kommt genau dieses, naja, was gehört denn endlich mal zum Leben? Ist es nur das Reisen? Oder ist denn irgendwie, keine Ahnung, mein Garten auch schön? Nur nach einem halben Jahr ist ja nur Garten auch einseitige Ernährung.
Ja, so ist das, ganz genau. Und ich meine, am Ende muss man ja auch sagen, jeder ist anders gestrickt. Und der eine, der lebt da wunderbar und wird 120 Jahre alt oder was auch immer und ist gesund und glücklich. Aber ich sage mal, am Ende nur konsumieren, was man also dann aufgebaut hat, also was ich vorher auch sagte, man guckt, wie viel Geld brauche ich, den kann ich mir leisten und dann mache ich meine zwei, drei Urlaube im Jahr, meine Kreuzfahrten und so weiter. Aber ich glaube persönlich, meine Meinung, die nicht für alle gelten muss, aber nur konsumieren macht nicht glücklich. Das ist mal schön, im Urlaub am Pool einen Drink zu nehmen oder auch mal irgendwie eine grandiose Landschaft zu sehen, aber das macht nicht glücklich oder zufrieden oder erfüllt. Und da gehört ja einfach mehr dazu, nämlich etwas aufzubauen, soziale Kontakte wirklich zu haben, die einen auch fordern, herausfordern, auch im positiven Sinne. Und ich glaube, darauf muss man eben sich vorbereiten. Und das sprachen Sie ja schon an. Also, wie bereitet man sich darauf vor? Ich glaube, das Wichtigste ist, zumindest war das bei mir so, und das habe ich auch mit meiner Frau diskutiert, ist eigentlich, was ist mir persönlich wirklich wichtig? Was bin ich für ein Mensch? Was brauche ich, um zufrieden zu sein? Was ist so mein Lebenselixier? Und meins, sage ich ganz klar und deutlich, ohne Wertung, ist nicht jedes Jahr tolle Kreuzfahrten zu machen, Dining in schicken Sterne-Restaurants um die Welt fahren und dann da das besuchen. Das ist für mich, kann man machen, habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, ist okay, aber das gibt mir nichts. Sondern was mir was gibt, ist, wenn man Sachen aufbauen kann, wenn man Dinge weiterentwickeln kann. Man hat vorher 80 und ein Jahr später 150. So. Und jetzt nicht in Geld gesprochen, sondern in was halt passiert, ne? Das finde ich wichtig.
Ja, und das ist, finde ich, so eine schöne Idee. Und dann bei dem anderen könnte man sich auch nochmal fragen, für wen lebe ich denn eigentlich? Weil ganz viele Menschen haben ja so eine gewisse Vorstellung von, das macht man dann so im Ruhestand. Entweder man reist mit dem Wohnmobil, der Klassiker, man sitzt auf der Parkbank oder halt in gewissen Kreisen oder wenn man so ein gewisses Umfeld hat, zu sagen, naja, man muss ja reisen oder man muss ja essen gehen, um dann zu sagen, naja, da war ich ja auch schon, aber es ist die Frage, lebe ich das für andere oder lebe ich, weil es mir etwas gibt und ich irgendwie Genuss davon habe oder zu sagen kann, mit der Familie dann da sitzen kann und zu sagen, oh, kannst du dich noch daran erinnern, das war so schön und wir haben, also die Werte und die Bedürfnisse, die angesprochen werden, sind es die von anderen Leuten oder sind es wirklich meine?
Ja, sehr, sehr wahr. Das ist so. Und es gilt aber ja natürlich nicht nur für den Ruhestand. Das gilt ja eigentlich generell, ist ja, wenn man Dinge macht. Warum macht man sie? Macht man sie wirklich im Kern für sich selbst, weil man selber damit glücklich ist und zufrieden und erfüllt? Oder macht man sie, und wir sind ja alle soziale Wesen, die natürlich in sozialen Umfeldern auch existieren, macht man das, um Anerkennung von anderen zu bekommen oder positive Feedbacks? Ah, oh, du warst jetzt in Hawaii oder oh, du warst jetzt in der Südsee oder toll und so. Ja, ich glaube, am Ende ist es immer irgendeine Mischung von beiden, aber die entscheidende Frage ist ja für mich, dass der Schwerpunkt auf der eigenen Erfüllung liegen sollte und nicht auf dem, was andere dann von einem denken. Was man macht das so. Ich war jetzt auch auf Kreuzfahrt, ich spiele jetzt auch Golf. So und so. ohne das abzuwerten. Das ist alles wichtig und gut, aber wie gesagt, die Gewichtung ist für mich schon so, dass im Schwerpunkt stehen sollte, was ist mir persönlich wichtig, egal was andere davon denken. Und ein bisschen, ja, wenn das auch noch gut ankommt, fein.
Wir brauchen beides und es ist absolut, also da kann ich gar nicht aus dem Kopfnicken herauskommen, weil ohne geht's auch nicht. Und ich finde immer nur im Ruhestand, wenn wir sonst so unser Ding gemacht haben über unseren Beruf heraus, da war ja in der Regel ist da ganz viel bei, was unsere Bedürfnisse befriedigt. Nach, ich werde gebraucht, ich muss morgens aufstehen, auch wenn das vielleicht unter dem Deckmantel von, es läuft nicht mehr alles so, wie ich mir das wünsche. Nicht jeder hat ja einen Job, wo er sagt, irgendwie, da bin ich zu 100% glücklich und ich habe irgendwie oder sehe für mich Alternativen. Trotzdem ist der Job etwas, was uns ganz viel gibt. Und wenn der dann weg ist und ich fülle das Loch mit einem Leben von anderen, dann wird es ja schwierig. Und was ich einfach so schön finde, dass sie sagen, ich habe mich da so mit auseinandergesetzt und ich gucke auf mich und habe da genau das Rezept gefunden, was ich brauche, zum glücklich zu sein. Und da steht bestimmt noch einiges auf der Liste, wo sie sagen, da habe ich noch Lust, das zu erleben.
Ja, ganz sicher. Also die Neugierde ist noch nicht zu Ende und es gibt immer wieder neue Sachen, seien es im politischen Kontext. Und damit meine ich jetzt nicht, Frau Gude, so, wir sind ja heute alle in Anführungszeichen politisch interessiert und wir haben ja alle, fast alle, nicht alle, aber fast alle, haben ja zu fast allem sofort immer eine Meinung, was ja auch ein interessantes Thema ist. Wie kann man sofort zu fast allem eine fundierte Meinung haben? Also das ist eigentlich erkenntnistheoretisch gar nicht möglich, aber die Menschen sind heute so, sie haben sofort zu allem eine Meinung, egal was es ist. Aber das meine ich nicht, sondern ich meine im Politischen, was kann man wirklich gestalten, was bewegt sich hinter den Kulissen? Das ist ein sehr spannendes Feld. Neue Firmen zu gründen oder jungen Firmen zu helfen, zu wachsen, ist ein spannendes Feld. Da kommt ja auch immer was Neues dazu. Weil eben neue Technologien sind oder neue Gründer treten auf und haben wieder neue Ideen. Also ich denke, es bleibt sehr, sehr spannend, wenn man, und das kann ich ja nur für mich sagen, wenn man halt neugierig bleibt auf das, was passiert. Und da kann ich vielleicht noch ein kleines ja, Statement zu machen, was mal interessant ist. Wenn man mal in ein Restaurant geht und man soll das ja nicht tun, aber manchmal lässt sich es ja kaum vermeiden. Und hört einfach mal zu, wenn am Nachbartisch irgendwelche älteren Leute sitzen. Also mit älter meine ich jetzt 60 plus plus. Und egal welche soziale Schicht, das können wohlsituierte Leute sein, das können auch nicht so ganz wohlsituierte sein, sie hören eigentlich immer drei Themen, die die Leute diskutieren. Das eine ist in Deutschland vielleicht besonders unschön oder schön, wie man es auch immer sieht, das sind leider mehr und mehr eben Krankheiten. Da wird erzählt, ich war beim Arzt, hier und da, das und das. Eigentlich ein uninteressantes und auch uninspirierendes Thema. Meine Hüfte und mein Ding und hier, furchtbar. Das andere, was sehr, 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 sehr viel hört, ist die War Stories. Wie es früher alles war. Ja, weißt du noch damals und dies oder wie wir bei der Firma waren und da haben wir das gemacht, Sanierung und bla, bla, bla. Das finde ich auch interessant. Und das Dritte ist, dass die Leute sich von irgendwelchen Konsumerlebnissen erzählen. Ja, da sind wir dahin gefahren und da in dem Restaurant in so einer Bucht in Kroatien, da gibt es ein super Steak und boah, also da musst du irgendwie hin. Ehrlich gesagt, Themen, die mich persönlich überhaupt nicht interessieren. Weder welche Krankheiten die Leute haben, noch wo sie gut gegessen haben, noch was sie früher Tolles gemacht haben. Das interessiert mich nicht. Und in solchen Diskussionen nehme ich in der Regel auch nicht teil. Und ich bin auch schon von einigen solchen unten dann irgendwann aufgestanden, habe mich früh verabschiedet und bin nach Hause gegangen, weil ich gesagt habe, ich muss mir das nicht antun, War Stories alter Leute zu hören oder Gleichalter wie ich oder von irgendwelchen Krankheiten mir erzählen zu lassen oder von irgendwelchen Konsumerlebnissen. Sondern so, da muss ja irgendwann mehr sein. Da muss ja irgendwie sein, was kommt Neues? Wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich was Neues schaffen oder so? Und ich glaube, das ist das, was ein Ruhestand oder ich sage mal gar nicht Ruhestand, ich sage die Phase nach der beruflichen Karriere einfach erfüllt und spannend macht.
Und ich finde, dass die Neugierde als Wert ist so ein schöner Antrieb auch. Weil da steckt ja auch ein Stück weit dahinter, immer mal wieder das etwas zum ersten Mal tun.
Genau.
Und jetzt haben wir die Neugierde so angesprochen. Gibt es noch etwas anderes, was Sie angehenden Ruheständlern empfehlen würden?
Ja, und zwar, also das ist jetzt auch natürlich biologisch bedingt, aber wenn Sie das weitermachen, was Sie in Ihrem Berufsleben gemacht haben, also Sie beraten, Sie haben irgendwelche gewissen Hobbys oder irgend sowas, dann haben Sie ein menschheitsbedingt oder menschlichkeitsbedingt Problem. Sie sind immer auf der Verliererstraße, weil Sie werden älter, Jüngere kommen nach. Die sind anders ausgebildet, cleverer und sie haben eigentlich immer nur einen Weg abwärts. Jedes Jahr werden sie schlechter. Und wer will schon jedes Jahr schlechter werden? Ganz nüchtern und ohne Wertung. Und dann kann man natürlich noch versuchen, irgendwo einen Halbmarathon zu laufen und sich mit 65, 70, es gibt ja einen, der ist ja auf den Mount Everest gestiegen mit 70, glaube ich. Das kann man alles machen und das ist alles schön, aber am Ende des Tages ist auch dieser, der mit 70 auf Mount Everest gestiegen ist, ist auch auf einer Verliererstraße. Wenn man das, was man bisher gemacht hat, einfach weitermacht, ist schlichte biologische Alter, dann wird man Jahr für Jahr schlechter. Das ignorieren manche und leugnen manche. Aber sie verlieren am Ende auch. Was ich deshalb empfehle, ist, arbeitet euch im Ruhestand in komplett neue Themen ein, wo ihr für euch gesehen auf einer Zugewinnstraße seid. Ihr könnt das heute nicht. Ein Jahr später könnt ihr das. Macht einen Flugschein, wenn ihr es euch leisten könnt, oder macht irgendwie einen Bootsführerschein oder macht irgendwas. Ihr könnt nicht fahren. Ein Jahr später könnt ihr fahren. Da habt ihr was zugewonnen. Wenn ihr nur das macht, was ihr bisher gemacht habt, dann werdet ihr es nächstes Jahr vermutlich etwas schlechter machen. Weil nicht mehr so fit seid, weil ein paar Sachen vergessen sind, altes Wissen, was nicht mehr so aktuell ist. Und so, und ich will jetzt auch niemandem zu nahe treten, aber nichts ist peinlicher, und das habe ich auch mehrfach erlebt, wenn dann so Leute in meinem Alter und älter mit Inbrunst der Überzeugung von KI reden, künstliche Intelligenz und was man damit alles machen kann. Und wenn man nur zwei, drei Fragen stellt, sind sie entlarvt, weil sie wissen gar nicht, was KI wirklich ist, sondern sie meinen, sie könnten dann noch mitreden und sie sind noch jetzt sehr wie die Jungen und so. Vergesst es, Leute. Fangt gar nicht erst an damit, sondern sucht ein Thema, wo ihr wirklich neu einsteigt, wo ihr dazulernt. Das kann ja dann am Ende doch vielleicht die KI sein, wenn ihr sagt, ich nehme mir vor, in den nächsten 2 Jahren ein Experte zu werden, der das auch programmieren kann, der diese neuronale Netzlogik versteht und so weiter. Und ich will das jetzt wirklich lernen. Dann ist es komplett super. Aber nur so, das hat keinen Sinn. Also ich sage, lernt neue Sachen, die ihr nicht könnt, dann seid ihr auf einer Zugewinnstraße und nicht auf einer Verliererstraße.
Auch ein schönes Bild. Und das gilt ja mit allem. Tanzen, Fremdsprachen, Flugschein,
Genau.
Segelschein, alles das, was wir nicht können.
Genau.
Und das ist natürlich auch nochmal, da will ich auch nochmal eine Lanze brechen, einfach auch für die Erhaltung eines Systems ja ganz wunderbar. Alles, was nicht gebraucht wird, stirbt ab. Und da ist ja auch noch so viel drin, und tatsächlich ist es gut für einfach auch die Gesundheit und ein gesundes Altern, dem Körper und dem Geist immer wieder auch neue Impulse zu setzen.
Genau. Und deshalb ist vielleicht die letzte Empfehlung, die ich auch immer gebe. Ich sage immer, fang früh an, Sachen auszuprobieren. Denn wenn du mit 60 oder wenn du jetzt auch mit 65 oder gerne auch mit 67 in den Ruhestand gehst und dann erst anfängst, ja, was ist jetzt mir eigentlich wichtig? Was erfüllt mich? Verloren. Das funktioniert nicht. Sondern man muss eigentlich, kann man sagen, ab 50, ab 45 schon mal sich beginnen, mit den Gedanken zu beschäftigen und herauszufinden, durch Ausprobieren. Was ist denn wirklich so ein Ding, was mich irgendwie berührt, was mir wichtig wird oder so, wo ich Spaß dran habe, wo ich merke, da kommt Energie auf und so. Und haben wir vorher gesagt, tanzen, haben Sie gesagt, Frau Klute, dann fängt er an tanzen, macht Tanzkurse, und sagt, Mensch, haben wir so lange nicht gemacht. Und dann merkt er, nee, also das ist irgendwie Mist, kann es ja wieder lassen, dann war das kein großer Aufwand. Aber wenn er merkt, das ist irgendwie super und ich bin so Ballroom-Dancer und das ist einfach, das begeistert mich und die ganze Atmosphäre und was man da an Leuten kennenlernt, dann mach weiter. Und dann bist du irgendwann, wenn du nachher Rentner bist oder Pensionär oder Privatier, ein richtig guter Tänzer, hast viel Freude und hast ein wirklich erfüllendes Hobby irgendwo. Also nicht nur Hobby im Sinne von, ich schlag die Zeit irgendwie tot, sondern was wirklich Freude bereitet. Und deshalb fangt früh an, Probiert Sachen aus, damit, wenn es dann soweit ist, und ich meine, irgendwann kommt es für jeden zum Ausstieg aus dem Berufsleben. Der eine mit 60, wie ich jetzt, andere mit 65, andere mit 70. Aber irgendwann ist es für alle vorbei. Und wenn ihr dann noch eine gute Zeit haben wollt, dann müsst ihr euch eben rechtzeitig vorbereiten.
Und für alle, die jetzt ein Stück weit älter sind, heißt es, und die sich bisher noch nicht damit auseinandergesetzt haben von unserer Zuhörerschaft, mag ich die Lanze brechen, jetzt da einfach mit anzufangen. Denn
Genau.
besser jetzt als erst übermorgen. Und eigentlich ist jetzt immer der gute Zeitpunkt, was für sich zu tun und zu gucken, woran habe ich denn Spaß und was bringt mich weiter und was setzt neue Impulse für mich und meinen Geist. Und das
Genau.
ist schön. Herr Böhm, ich bedanke mich für dieses Gespräch und ich hatte gehofft, dass es ein bunter Blumenstrauß wird und meine Hoffnung ist erfüllt worden. Ich sage vielen Dank, wünsche Ihnen für Ihren Ruhestand, für wie auch immer wir diese nachberufliche Zeit titulieren wollen, ganz viele tolle, neue, spannende Erkenntnisse, schöne Erlebnisse und dass Ihre Neugierde jeden Tag ein Stück weiter befriedigt wird und die ist sowieso endlos und das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen.
Ja, tausend Dank, Frau Göde. Ich werde mein Bestes geben, ne? Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Das war eine weitere Folge Mission Ruhestand. Wir hoffen, Sie hatten Spaß beim Zuhören und sind bei einer unserer nächsten Folgen wieder dabei. Empfehlen Sie uns gerne weiter. Und wenn Sie Ihre Tipps und Erfahrungen zum Ruhestand teilen möchten, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail.